Ja, ich möchte gerne aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 18. Kapitel, die Verse 31 bis 43 lesen, aus der ja auch der Wochenspruch stammt. Lukas 18, Vers 31 bis Vers 43. Da heißt es, und er, Jesus, nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus, der Nazaräer, vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Als er sich aber näherte, fragte ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Ihr Lieben, die Annemarie hat eigentlich meine Predigt schon vorweggenommen am Anfang. Wunderbar. Das ist eine Passage aus dem Neuen Testament, die sehr, sehr wichtig ist, weil sie auch an einer ganz bestimmten Stelle steht. Ich denke immer, es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, das ist jetzt in Klammern gesagt, dass wir auch immer ein wenig darauf achten, wo etwas steht, in welchem Zusammenhang etwas steht, ob sich da irgendwie so etwas wie ein Aufbau erkennen lässt. Die Evangelisten zum Beispiel haben ja aus einer Fülle von Erzählungen und Gleichnissen und Begebenheiten und so weiter ausgewählt und haben nicht nur ausgewählt, sondern sie haben diese Dinge auch in einer gewissen Weise zusammengefügt, weil die Fülle dessen, was geschehen ist, das ist unmöglich in einem Buch zusammenzufassen, wie es auch der Evangelist Johannes sagt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Evangelisten ausgewählt haben unter der Leitung des Heiligen Geistes und dann daraus auch sozusagen etwas aufgebaut haben von dem Anfang an bis hin zu dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu. Und alles in den Evangelien, wenn man das einmal so ein bisschen auch von dieser Warte aus sieht, hat so eine Ausrichtung auf das Ende hin. Es drängt alles zum Ende hin, auf ein Ziel. Wir kommen gleich noch einmal drauf. Zunächst einmal, es geht hier um einen großen Einschnitt in dem Wirken Jesu, nämlich von diesem Moment an, aus dem diese Passage stammt, lesen wir, dass Jesus sich aufgemacht hat nach Jerusalem. Vorher ist das, was geschehen ist, in Galiläa geschehen, in seiner Heimat, in Nazareth. Er war um den See Genezareth herum. Und dann macht er sich auf den Weg nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem, dort sozusagen ist ja nun das Entscheidende, worauf er zugeht. Wir kommen gleich nochmal drauf. Und in dieser Situation, da spricht nun Jesus zu seinen Jüngern etwas ganz, ganz Entscheidendes, Wichtiges. Und ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen, gleich von Anfang an, dass man es von dieser Seite auch hört, dass die Geschichte von der Ankündigung Jesu über sein Leiden, dass das in einem direkten Zusammenhang steht mit der nächsten Geschichte, die Lukas erzählt, obwohl man offensichtlich, wenn man es normalerweise liest, überhaupt keinen Zusammenhang sieht. Da ist die Ankündigung des Leidens und dann kommt der blinde Bettler in Jericho. Von Lukas her gesehen hat das einen unmittelbaren, entscheidend wichtigen Zusammenhang. Denn in beiden Geschichten, auf das möchte ich euch gleich hinweisen, weil das Zentrum eigentlich auch darum geht, zumindest in einer Weise, in beiden Geschichten geht es um das Sehen. Es wird die Blindheit der sehenden Jünger gegenübergestellt dem Sehen des Blinden. Ich sag's noch einmal. Es wird die Blindheit, geistliche Blindheit, der sehenden Jünger gegenübergestellt dem Sehenwerden des Blinden. Es geht um das Sehen und um das Nichtsehen. Und darum ist sozusagen diese Geschichte zusammen, denn in einer gewissen Weise ist die Geschichte von der Heilung des Blinden die Antwort auf die erste Geschichte von der Leidensankündigung. Darum gehört das zusammen. Gehen wir zu dieser ersten Teil, dieser Leidensankündigung. Es ist sehr interessant, ihr Lieben, dass wir lesen, dass Jesus von sich aus mehrmals, nicht nur einmal, es ist bereits das dritte Mal jetzt hier, dass er mit aller Deutlichkeit darauf hinweist, dass er nach Jerusalem hingeht mit einem bestimmten Ziel. Jesus will von Anfang an deutlich machen, dass sozusagen das, was er in seinem Kommen für diese Welt bringen wollte und darstellen wollte, in allererster Linie in Jerusalem geschieht, wenn er am Kreuz hängt. Das ist außergewöhnlich. Das müssen wir mal so sehen. Nicht die Lehren Jesu, die Gleichnisse und die vielen Beispiele, die er erzählt hat, nicht die Wunder, die er getan hat, nicht sein Vorbild, nicht seine Verhaltensweise stehen im Mittelpunkt, obwohl die enorm wichtig sind, sondern im Mittelpunkt dessen, seiner Sendung in diese Welt, und das haben die Jünger erfasst, natürlich erst nachher, ist sein Tod. Das heißt, im Grunde genommen ist das, was die Jünger und was die Evangelisten erzählen wollten, der Tod Jesu und dann seine Auferstehung und zudem eine Vorgeschichte. Das Zentrum, auf das alles hinzielt, ist der Tod und die Auferstehung Jesu. Und wenn man das liest, dann sieht man ja, dass von dem Zeitpunkt an, in dem Jesus von dem letzten Abendmahl aufbricht, dann in den Garten Gethsemane geht und so weiter, dass wir in diesen wenigen, vielleicht einem Tag, fast stündlich genau wissen, was geschieht. Von seiner Geburt an bis zu seinem 30. Lebensjahr erfahren wir fast nichts. Die anderen 3 Jahre, bevor er dann gekreuzigt wurde, da lesen wir einiges. Aber wenn es um den Tod geht und um die Auferstehung, da ist alles sozusagen völlig zusammengeballt. Und da hören wir, wie die Evangelisten praktisch minutiös genau darstellen, worum es geht, weil das der Höhepunkt ist. Seht ihr, ihr Lieben, das ist sozusagen das, was zunächst einmal hier Jesus seinen Jüngern deutlich machen will. Und er es ihnen schon vorhinein auch sagt. Er sagt, der Höhepunkt meines Lebens ist nicht, dass ich die Kranken geheilt habe. Ist nicht, dass ich die sogenannte Bergpredigt gehalten habe oder was auch immer. Sondern der Höhepunkt meines Lebens ist mein Sterben. Das ist Evangelium. Das ist christliche Botschaft. Versteht ihr? Darum geht's. Der Höhepunkt meines Lebens ist mein Sterben. Ihr Lieben, von welcher anderen Person könnte man das sagen? Es gibt Personen, die sind auch um einer Sache willen gestorben. Aber das war nicht der Höhepunkt, der Tod, sondern die Sache, die sie vorher vermittelt haben, wegen der sie vielleicht auch ihr Leben verloren haben. Aber Jesus sagt, ich bin überhaupt in die Welt gekommen mit einem Ziel, nämlich um am Kreuz zu sterben, nicht im Bett, einschlafend. Mein Ende ist nicht, mein Tod ist nicht das Ende in irgendeiner Weise, sondern mein Tod ist der Höhepunkt. Nicht Ende, sondern Höhepunkt. Denn in diesem Sterben, da ist all das, wird all das geschehen, wozu ich überhaupt gekommen bin. Alles andere ist Vorgeschichte, ist Beigeschichte, die natürlich enorme Bedeutung hat, aber im Vergleich mit dem, was mit dem Tod und mit der Auferstehung zusammenhängt, ist es eigentlich sozusagen eine Sache, die es begleitet und von der Auferstehung und vom Tod her erst bedeutsam macht. Ihr Lieben, es ist von großer Bedeutung, dass Jesus das den Jüngern schon im Vorhinein sagt, weil es dadurch noch einmal von Jesus besonders deutlich in den Mittelpunkt gerückt wird und er nicht erst nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung sagt, na jetzt erkläre ich euch das. Das musste er sowieso. Aber er hat schon vorher gesagt. Warum? Um an dieser Stelle noch einmal deutlich zu machen, ihr Lieben, das, was hier geschieht, wenn Jesus ans Kreuz geht und nach Jerusalem geht, ist hundertprozentig ein Plan Gottes. Da ist nichts Zufälliges. Wenn er stirbt am Kreuz, soll niemand auf den Gedanken kommen, er stirbt deswegen, weil es da so viele böse Menschen um ihn gab, die ihn nicht mochten. Da soll niemand auf den Gedanken kommen, das ist jetzt ein Zufall. Oder sonst irgendetwas. Ist ein Ausdruck seines Scheiterns. Wie viele Leute es gesagt haben. Es soll niemand auf den Gedanken kommen. Natürlich sind viele auf den Gedanken gekommen, aber Jesus hat das vorweggenommen, indem er in diesen Ankündigungen sagt, der Tod, auf den ich zugehe, ist Plan. Die Geschichte beginnt mit den Worten, wo Jesus zum Ausdruck bringt, wir gehen jetzt nach Jerusalem und es wird alles, was die Propheten verkündet haben, auf das Kommen des Menschensohn hins, jetzt vollendet. Es wird alles, was die Propheten verkündet haben, jetzt vollendet. Das heißt, da ist ein Plan. Ein göttlicher Plan hinter meinem Leben. Da ist kein Zufall, da ist nichts Zufall. Nichts von dem, was dann auch geschieht in Jerusalem. Als er gefangen genommen wird, als er gegeißelt wird, als er angespien wird, verspottet wird und so weiter. Da ist nichts zufällig. Nichts zufällig. Es entspricht einem göttlichen Plan. Es ist unfassbar im Grunde genommen. Und dieser Plan, den gab es, und jetzt, das ist ja noch sozusagen das Unglaublichste, wenn man das jetzt einmal so ausdrücken will. Dieser Plan bestand schon, bevor die Welt geschaffen wurde. Das sagt uns der Apostel Petrus, das sagt uns der Epheserbrief, also der Apostel Paulus an verschiedenen Stellen. Diesen Plan gab es, bevor die Welt geschaffen wurde. Bevor die Menschen geschaffen wurden. Und dieser Plan, der hat sich dann sozusagen entfaltet, zunächst einmal dadurch, dass Gott ein Volk geschaffen hat, das Volk Israel, durch das er diesen Plan zur Erlösung der Menschheiten durchführen konnte. Dann hat er in diesem Volk Propheten gerufen, die nun fast minutiös genau vorhergesagt haben, auf den Menschensohn zuspitzend, also auf das Kommen des Menschensohn zuspitzend, was geschehen würde. Und jetzt tritt Jesus auf und sagt zu seinen Jüngern, jetzt wird alles erfüllt, was die Propheten auf das Kommen des Menschensohn hin prophezeit haben. Ihr Lieben, dass Gott seinen Erlösungsplan fix und fertig hatte, bevor die Welt geschaffen wurde, ist unfassbar. Wir müssen da wirklich sagen, das übersteigt millionenfach unseren Verstand. Gar keine Frage. Und es ist auch wichtig, ihr Lieben, dass wir da nicht anfangen zu spekulieren und alle möglichen Gedanken zu sagen, ja, was wäre, wenn, hätte Gott nicht so oder so. Das ist gefährlich, weil es uns auf Irrwege führt. Aber das, was mich berührt, was mich wirklich berührt, und vielleicht berührt es euch auch, ist einfach der Gedanke, bevor ich geschaffen wurde, als ich noch ein Gedanke in dem Herzen Gottes war und nicht in Wirklichkeit, nur ein Gedanke, hat Gott schon alles für meine Erlösung getan, vorbereitet. Das ist unglaublich. Bevor ich überhaupt geboren war, als ich noch in seinen Gedanken war, es gab mich schon, ich bin überzeugt, dass es mich gab und euch gab in den Gedanken Gottes. Da hat er schon sichergestellt, dass dieser Helmut eines Tages erlöst werden kann, bevor er uns geschaffen hat. Das ist für mich diese Größe, diese Majestät, aber vor allem dieses Erbarmen und diese Liebe Gottes, die gehen ja schon so weit zurück. Die Liebe Gottes fängt ja zu mir nicht an, erst dann, als er mich geschaffen hat und er dann gesehen hat, dass ich ein Sünder bin, wie eh jeder Mensch. Und dann hat er sich meiner erbarmt und dann hat er sozusagen, oder der Menschen erbarmt und das getan. Nein. Die Größe Gottes, die Liebe Gottes, das Erbarmen Gottes mit den Menschen geht noch viel, 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 viel weiter zurück. Ist unfassbar. Gott hat aus Liebe zu uns, aus Erbarmen zu uns schon, weil er vieles wusste, natürlich, alles wusste, was geschehen würde, schon etwas festgeschrieben in seinem Buch, was zur Erlösung der Menschheit, zu deiner Erlösung und zu meiner Erlösung diente. Ich bin wirklich überzeugt, ihr Lieben, dass Gott nicht das erste Mal an mich gedacht hat, als er mich geschaffen hat, sondern schon viel früher. Und hat damals schon, bevor die Welt geschaffen wurde, uns eine Erlösung vorbereitet, in die wir hineinkommen dürfen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Das ist Erbarmen. Und nichts, nichts ist da dem Zufall überlassen. Weil es Gott so wichtig war, dass es geschah. Dieser Plan musste durchgeführt werden. Als Jesus als Auferstandener dann den Jüngern das alles erklärt hat, die jetzt nichts verstanden haben, sagt er, es musste so geschehen. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Weil eben dadurch erst möglich wurde, dass wir erlöst werden können und auf Ewigkeit mit diesem wunderbaren Gott verbunden sein dürfen. Und ihr Lieben, da ist alles schon im Detail klar gewesen. Nicht wahr? Jesus sagt es ihnen ja. Ich werde den Nationen überliefert, also den Römern. Ich werde verspottet. Ich werde angespuckt. Und. Getötet und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Alles angekündigt. Da ist nichts ein Zufall überlassen. Und ihr Lieben, das sagt uns auch, dass das Leiden Jesu, wenn ich das einmal so sagen kann, das Leiden Jesu für unsere Sünde, das beginnt auch nicht erst, als man ihm die Nägel durch die Hände und die Füße getrieben hat, sondern es beginnt schon in Gethsemane. dieses verhaftet werden, das ist in die Hände, das ist überliefert werden, dieses verspottet werden, dieses gegeißelt werden, sagt er ja auch hier, ich werde gegeißelt werden, bis hin zum gekreuzigt werden, das ist alles das Leiden. Das gehört zusammen, das ist ein Paket, das ist nicht nur der letzte Augenblick. Und Jesus wusste das. Und ihr Lieben, ich sage es euch so, wie ich das denke, einfach jetzt aus meinen Gedanken. Wenn ich manchmal denke ich so und denke mir, Jesus hat das, was er erlitten hat, schon gewusst, bevor die Welt gegründet wurde, was ihm eines Tages passieren würde. Und da steige ich aus, wenn man so schön sagt. Ich denke immer da an mich, wenn ich wüsste, dass ich eines Märtyrertodes sterben müsste, und das ist beschlossene Sache, mein Leben wäre, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da leben kann. Ja? Ich sage nur, Jesus hat schon in seiner Herrlichkeit, und dann die ganze Zeit seines Menschseins über, gewusst, was auf ihn zukommt. Und er hat es trotzdem gemacht. Dennoch gemacht. Ist das nicht Liebe? Das ist eigentlich etwas, wo ich mir denke, es gibt überhaupt nichts anderes, was so sehr von der Liebe Gottes berichtet, bezeugt, wie diese Zusammenhänge, über die wir gerade reden. Versteht ihr? Darum müssen wir uns immer wieder an dem festhalten und daran anklammern und auch immer wieder auch andere Menschen hinweisen, die so Probleme haben mit der Liebe Gottes. Wir haben sie auch manchmal. Dass wir hinweisen auf dieses Geschehen. Einen tieferen Liebesbeweis als den, den Jesus uns da geliefert hat, gibt es nicht. Gut, nun zur Reaktion der Jünger. Von den Jüngern heißt es, und sie verstanden überhaupt nichts von dem, was Jesus ihnen sagte. Und der Lukas, das ist auch bemerkenswert, weil wir ja die Schreibweise der Evangelisten kennen, die immer sehr knapp ist, da wird nichts übertrieben und nichts überzogen und immer nur mit einem Satz. Aber dieses Faktum, dass die Jünger nichts verstanden, das schreibt er dreifach in einem Satz. Dreimal sagt er das. Und sie verstanden gar nichts. Und es war ihnen verborgen. Und sie begriffen überhaupt nichts. Diese drei Worte in einem Satz. Das ist außergewöhnlich, wie da das steht. Also das heißt, es war so, wie wenn sie nur Bahnhof verstanden hätten, wie wir das so heute uns sagen würden. Ihr Lieben, das ist ein Faktum, das hier bemerkenswert ist. Das sind doch Jünger, die sind mit Jesus die ganze Zeit gegangen. Die ganze Zeit. Tag und Nacht zusammen waren. Und sie verstanden gar nichts. Der Matthäus, der Evangelist Matthäus, der fügt dann noch einen Aspekt dazu, den der Lukas nicht aufgenommen hat. Nämlich, er fügt den Aspekt dazu, dass der Petrus, nachdem Jesus das gesagt hat, ich werde nach Jerusalem gehen und so weiter und so weiter und getötet werden, dann nahm er Jesus zur Seite. Und dann heißt es, und er fuhr ihn an. Also das heißt, er hat ihn angeschrien. Und ich würde sagen, vielleicht hat er gesagt, ja, bist du von allen Sinnen verlassen oder was ist mit dir los? Also er fuhr ihn an und sagte, das soll dir niemals geschehen, niemals. Und die Antwort Jesu war genauso heftig. Geh weg von mir. Du Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nur, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Das ist heftig. Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Dieses Wort Ärgernis kann man noch besser übersetzen mit dem Wort, du bist mir eine Versuchung. Sehr interessant. Und ihr Lieben, das ist noch einmal eine Verstärkung dessen, was hier gemeint ist, dieses komplette Unverständnis, das da von den Jüngern zutage tritt. Dieses komplette Unverständnis drückt sich bei dem Petrus so aus, dass er tatsächlich der Meinung ist, dass das, was Jesus hier gesagt hat, möglicherweise nicht der Plan Gottes, sondern der Plan des Satan ist. Weil Jesus sagt, du bist meine Verführung. Er sagt, das kann nicht von Gott sein, dass du jetzt da stirbst. Das kann nur der Plan des Feindes sein, wo er dir etwas einflüstert und dich zu diesen Worten treibt, weil der Satan nicht will, dass du dein Werk hier auf Erden tust, und er will dich stoppen hier auf Erden mit all dem, was du da tust. Und der Tod ist ein Stoppen des Werkes Jesu. Das ist sozusagen die Meinung des Petrus. Und Jesus dreht das genau um und sagt, nein. Nicht, dass ich zum Kreuz hingehe, ist die Absicht des Feindes. Der will das gar nicht. Sondern das, was du sagst, Petrus, das ist eine Verführung. Denn du möchtest, dass ich diesen Weg vermeide, dass ich diesen Weg nicht gehe. Aber wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann wird diese Welt nicht errettet. Und darum ist dieser Versuch des Petrus, ihn abzuhalten, das ist der Versuch des Feindes. Denn der Feind wollte natürlich nicht, dass Jesus sein Leben hingibt in den Tod. Und ihr Lieben, diese Geschichte von diesem Nichtverstehen der Jünger ist wirklich enorm wichtig, auch für uns. Auch für uns von allergrößter Bedeutung, dass wir das verstehen. Warum hat denn der Petrus das nicht verstanden? Nun, das ist jetzt wieder eine eigene Geschichte, da will ich nur kurz andeuten, um mich nicht so viel zu verlieren. Erstens, ich glaube, dass sie ja gar nicht gebildete Leute waren. Das heißt, ich glaube, das wird ja auch beschrieben. Sie haben sicherlich nicht den Tenach auswendig gekannt, also das Alte Testament. Und jetzt so locker all diese Stellen aus dem Alten Testament kannten, die über diese Sache gesprochen hat. Zweitens, im ganzen Volk Israel gab es zu dieser Zeit eine enorme Erwartung des Messias. Aber diese Erwartung konzentrierte sich auf eine einzige Sache, nämlich, dass der Messias kommen würde, dass er sich auf den Thron David setzen würde, dass er König Israels werden würde und dass er die Feinde vernichten wird, die Römer. Das war die Erwartung, das wussten sie. Und jetzt sagt Jesus, genau diese Römer werden mich töten. Sie erwarteten, dass er die Römer tötet, also vertreibt. Versteht ihr die Umdrehung? Versteht ihr die Art der Blindheit? Das ist, blinder geht es nicht mehr, aber es ist nicht jetzt anzuklagen, ich sag's nur, worum es dir hier eigentlich geht. Also es war im ganzen Volk, war dieses Bild von dem Messias ein Bild, ja, er wird der König werden und er wird große Wunder tun. Und darum, weil er so große Wunder getan hat, zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus, deswegen rannten ja auch so viele Menschen ihm nach, als er dann nach Jerusalem einzog, und da jubelten sie ihm zu, dass er der König wäre. Aufgrund seiner Wunder. Aber die Tatsache, dass er seine Messianität dadurch in die Wirklichkeit bringen würde, nach einem Plan Gottes, dass er zuerst sterben würde, das andere kommt dann auch, aber später. Das war ihnen verborgen, nicht nur den Jüngern, sondern dem ganzen Volk. Da war eine, wie Paulus sagt, eine Decke. Sie konnten das gar nicht sehen, weil Gott eine Decke über sie geschlagen hat. Diese Decke hat natürlich eine heilsgeschichtliche Bedeutung, es ist wieder ein eigenes Kapitel, weil hätten sie ihn erkannt, hätten sie ihn gehuldigt, wäre er nicht natürlich gekreuzigt worden. Und dann wäre das nicht geschehen. Das sind die Geheimnisse Gottes, wie er manches benutzt und wie er manches führt. Daher war da eine Decke auf ihnen, wo sie nicht erkennen konnten. Und da gibt es noch vieles mehr. Aber ihr Lieben, was diese Geschichte, diese Begebenheit so einzigartig macht und so unmissverständlich, also für mich, ich biete euch das an, sozusagen, ja, als etwas, was ich als Ergebnis oder als Erkenntnis daraus nehme, ich sage es einmal ganz allgemein und sehr zugespitzt. Nämlich die Tatsache, dass der Mensch, ganz grundsätzlich, ich und du und alle, die irgendwo da leben, haben keine Chance, mit menschlichen Mitteln etwas von Gott zu verstehen. Das ist ganz allgemein gesagt. Die Blindheit, die die Jünger hatten, ist eine allgemeine Blindheit, die über allen Sündern liegt. Jeder Sünder, er ist blind für die Dinge Gottes. Er ist blind für die Wahrheit Gottes. Er ist blind für das, wer Gott ist und was er tut. Er ist blind für die Gottessohnschaft Jesu. Er ist blind für das Werk am Kreuz. Wie sollte ein normaler Mensch, ein natürlicher Mensch das verstehen? Er ist blind, er kann es gar nicht. Die Welt Gottes ist einem Sünder verschlossen. Vollkommen verschlossen. Darum und noch einmal darum brauchen wir geöffnete Augen. Und deswegen die Geschichte von den Blinden jetzt. Er fragt den Blinden, was willst du? Herr, dass ich sehend werde. Das war es, was die Jünger am dringendsten benötigten. Ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Ist gar nicht möglich. Sie brauchen, dass ihre Augen sehend werden. Dass ihnen Offenbarung zuteil werden könnte über das, was da geschieht. Ihr Lieben, und genau das ist ja dann auch geschehen. Als Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, da heißt es in der Begegnung mit ihm, zum Beispiel in der Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, wie sie Jesus begegnen, und da heißt es, und ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Wunderbar. Und dann, vor allem natürlich durch das Geschehen der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mit welcher Offenbarung haben die Jünger dann über den Tod und über die Auferstehung Jesu gesprochen? Sie sind komplett verändert worden, im Gegensatz zu dem, was sie hier darstellten. Völlig blind. Also blinder geht's gar nicht mehr. Dreifach betont. Und dann werden ihnen die Augen aufgetan. Und ihr Lieben, das ist so eine wichtige, eine so grundsätzliche Botschaft für uns jeden. Und ich sage das ganz bewusst von dem, wie es mir sozusagen gekommen ist. Und ich glaube, dass das auch eben eigentlich das genau das ist, was die Bibel sagt. Niemand auf dieser Welt ist sehend für Gott, außer wenn ihm der Heilige Geist die Augen öffnet. Niemand. Der Apostel Paulus im zweiten Kapitel seines Korintherbriefes spricht auch von der menschlichen Weisheit und der göttlichen Weisheit. Und da sagt er das genau dieselben Dinge. Und er sagt es auch immer wieder, uns hat Gott offenbart, was sozusagen mit diesem Tod und mit der Auferstehung, mit all den anderen Dingen zu verstehen ist. Auch die Worte und die Lehren und alles, was Jesus getan hat, ist nur verständlich, wenn der Heilige Geist da einen Prozess in uns tut. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir mit diesem Blickwinkel zum Beispiel all die vielen Menschen in unserer Umgebung betrachten, die nicht glauben. Wie oft ärgern wir uns über sie? Sie sind borniert unserer Meinung nach oder manchmal richtig boshaft oder lästerlich oder spotten und so weiter. Und wir ärgern uns über sie, aber im Grunde genommen sind sie blind. Und diese Blindheit, die muss in uns etwas anderes auslösen, nämlich Erbarmen. Und das heißt, wenn wir mit den Dingen Gottes an andere Menschen herangehen, und sie zu dem Glauben an diesen Jesus und an diesen Gott führen wollen, dann brauchen sie zunächst einmal geöffnete Augen. Ihr Lieben, wenn wir jetzt das Glaubensseminar haben in bald und da Menschen hineinführen, die noch nicht Sehende sind, die Worte, die da gesprochen werden sie nicht überzeugen. Nur der Heilige Geist. Was ist das Wichtigste, was wir für sie beten? Herr, öffne ihnen die Augen. Herr, öffne ihnen die Augen. Ohne dem verstehen sie nur Bahnhof. Ohne dem, wenn sie in die Bibel hineinschauen, nur Bahnhof. Ohne die Öffnung der Augen wird das, was da am Kreuz geschehen ist, für sie etwas Abscheuliches und etwas, was man eher sozusagen in das finstere Mittelalter hineintut. Sie werden nicht erkennen. Sie sind blind. So wie die Jünger blind waren. Und die waren ja wirklich sehr nahe mit Jesus zusammen. Also wir hatten diesen Vorteil schon gehabt, so nahe bei Jesus zu sein wie die Jünger. Sie waren blind ohne den Heiligen Geist. Aber ihr Lieben, ich gehe noch weiter und sage einfach noch Folgendes. Ich glaube, also erstens einmal, dass wir hier an Jesus glauben können, ist auch nur möglich durch das Wunder, dass uns eines Tages der Geist Gottes die Augen geöffnet hat. Da kann keiner sich auf die Schulter klopfen und sagen, na ja, ich war da viel näher schon bei Gott und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, ganz egal, wie dein Weg zu Jesus war und zu seiner Hingabe an ihn, es war immer der Heilige Geist, der etwas geöffnet hat. Denn ohne ihn verstehen wir nur Bahnhof. Und so auch die vielen anderen Menschen. Aber ihr Lieben, das ist auch noch nicht alles. Es geht so, dass wir auch jetzt, wenn wir Jesus schon kennengelernt haben, wenn wir Gott näher und tiefer erfasst haben, dass es genau dasselbe immer noch ist. Alles, was von Gott her für unser Leben kommt, kann nur erfasst werden durch geöffnete Augen. Wir sind auch jetzt noch blind für Gottes Wirken und Wesen, wenn uns nicht der Heilige Geist die Augen öffnet. Das heißt, ich brauche diese geöffneten Augen ständig. Nicht nur damals, als ich erkannt habe, dass Jesus für mich gestorben ist, sondern ständig. Ich brauche auch nicht nur geöffnete Augen für Spezialoffenbarungen Gottes. Also im Sinne dessen, dass wir sagen, ja, ich will geöffnete Augen, dass ich einmal in den Himmel sehen kann und so eine Vision habe. Na, da brauchen wir auch geöffnete Augen. Aber ihr Lieben, wir brauchen für alles in jedem Tag unseres Lebens, alles, was von Gott kommt, geöffnete Augen. Deswegen, wenn wir beten, Herr, schenke mir geöffnete Augen, dann bitte nicht nur in dem Sinne, dass wir Engel sehen können und das sehen können und das sehen können, sondern das meint viel tiefer. Ihr Lieben, es ist so, dass wir oftmals an Dingen, die Gott getan hat in unserem Leben, die er vorbereitet hat, die er zugelassen hat, die er zu uns gesagt hat, vorübergehen, weil wir keine geöffneten Augen hatten. Weil wir keine geöffneten Ohren hatten. Ihr Lieben, ich brauche geöffnete Augen, damit ich tagtäglich tiefer in die Person Jesu hineinfinden kann und ihn besser kennenlernen kann. Ich brauche tagtäglich geöffnete Augen für seine Pläne, für seine Absichten, für seinen Willen, den weiß ich nicht automatisch. Ich brauche jeden Tag geöffnete Augen. Für seinen Willen, nicht nur, dass wir in den Himmel sehen können, sondern auch für seinen Willen hier auf Erden, für die kleinen Dinge, die ich tue. Ich brauche jeden Tag geöffnete Augen für meine Sünde. Das ist nicht nur einmal geschehen. Das geschieht auch heute und morgen und übermorgen. Und ich kann das gar nicht. Was von Gott kommt, kann ich nur durch geöffnete Augen sehen. Es ist menschlich unmöglich zu erfassen. Menschlich ist Sünde nicht zu erfassen. Wir erfassen in der Tiefe nicht, was Sünde ist, speziell auch eben jetzt bezogen auf unser Leben, wenn wir nicht so von diesen geöffneten Augen erfasst werden. Wir brauchen geöffnete Augen für unseren Mitmenschen. Wir brauchen geöffnete Augen für unseren Ehepartner. Wie er von Gott aus aussieht. Und zwar jeden Tag, nicht nur einmal. Ich brauche geöffnete Augen für meine Kinder. Jeden Tag, wie Gott sie sieht. Was er für diese Kinder vorhat. Und das brauche ich jeden Tag, versteht ihr? Diese Blindheit ist so grundsätzlich. Alles, was von der Welt Gottes kommt, da brauchen wir diese geöffneten Augen. Darum dürfen wir ständig darum beten. Wir brauchen geöffnete Augen für unsere Berufung. Was auf unserem Leben Gott gelegt hat, damit wir erkennen können, in welche Richtung wir gehen. Wir brauchen geöffnete Augen, dass wir unsere Umstände einordnen können. Die Ereignisse in dieser Welt, den Zustand dieser Welt und so vieles mehr. Wir brauchen geöffnete Augen für Strategien, in denen wir sozusagen uns Gott hineinführen kann. Denn menschliche Strategien, um Reich Gottes zu bauen, sind unmöglich. Und ich habe sie nicht einfach in der Tasche, weil ich einmal mein Leben Jesus gegeben habe. Ich brauche diese Offenbarung täglich. Ich brauche täglich geöffnete Augen, geöffnete Ohren, ein geöffnetes Herz. Und diese Geschichte, die hat mich daran enorm erinnert, weil hier von Jüngern die Rede ist, ja, die so nahe bei Jesus waren und von denen dreimal gesagt wird, sie verstanden überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das ist die Wirklichkeit der Sünde in dieser Welt, dass wir nichts verstehen von Gott. Deswegen lasst uns nicht ärgerlich sein über andere Menschen, die schon 20 Jahre lang nichts verstehen von Gott. Oder denen noch nicht die Augen aufgetan haben. Sondern lasst uns verstärkt ins Gebet gehen, dass wir um Erbarmen bitten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Wenn er es nicht tut, wird es nicht möglich sein. Das ist ein Akt, der von Gott kommt. Sehen wir doch auf die Jünger. Nachdem sie vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, da begannen ihnen die Augen geöffnet zu werden und immer wieder wurden sie erfüllt. Und Paulus sagt, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist täglich. Es ist nicht nur einmal, wir brauchen ständig dieses geöffnete Augen für das, was Jesus tut. Wir brauchen geöffnete Augen, damit wir auch eben sehen, unser Erbe, was im Himmel für uns vorbereitet ist und aus dem wir hier schöpfen können, für unsere Vollmacht, die wir hier auf Erden, überall brauchen wir geöffnete Augen. Wir brauchen geöffnete Augen für Zeichen und Wunder. Wir brauchen geöffnete Augen für seine Herrlichkeit. Aber ihr Lieben, nicht nur für die Herrlichkeit, wenn Gott große Zeichen und Wunder tut, sondern auch für die Herrlichkeit, wo er sich offenbart in den kleinen Dingen unseres Lebens. Auch da brauchen wir offene. Denn unser Leben mit Jesus ist nicht nur immer in diesen großen Dingen, sondern täglich diese geöffneten Augen. Deswegen das, was sich für mich als Botschaft aus diesen beiden Texten, der Leidensankündigung und dem Blinden, der dazu Jesus schrie, Herr, erbarme dich. Und Jesus fragt ihn, was möchtest du? Herr, dass ich sehend werde. Das ist die Antwort auf die Blindheit der Jünger. Und genau das ist dann passiert mit den Jüngern, dass sie sehend wurden. Da ist der Zusammenhang. Und deswegen, das darf durchaus unser tägliches Gebet sein. Nicht nur einmal am Tag, sondern mehrmals. Herr, ich brauche offene Augen, Ohren, Herz für dein Wirken. Denn ohne diese Vermittlung durch den Heiligen Geist sehe ich nichts, höre ich nichts, ist mein Herz verstockt, taub oder wie auch immer. Und wir brauchen das täglich. Das heißt, muss der Geist Gottes wie ein Fluss durch unser Leben gehen. Und wir müssen darauf achten, dass er immer fließt, sodass dieses Hören, dieses Übernatürliche und Sehen tagtäglich geschieht. In den kleinsten Dingen können wir dann das Wirken Gottes verstehen, wo ein anderer, der daneben steht und dem wir das erzählen, sagt, Bahnhof, ich verstehe nichts. Und für uns ist es eine riesige Offenbarung. Ihr Lieben, das ist das Leben, das uns Jesus sozusagen zugedacht hat. Dass wir von Offenbarung zu Offenbarung zu Offenbarung gehen. Und diese Offenbarung ist uns möglich geworden durch das Erlösungswerk Jesu. Er hat den Zugang geöffnet zum Vater und jetzt kann der Heilige Geist ganz ungehindert sogar in uns wohnen und uns ununterbrochen damit beschenken, dass unsere Augen aufgehen und wir ihn sehen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du dich nicht hast abbringen lassen, diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Herr, und jetzt gerade in der kommenden Passionszeit, die jetzt beginnt, wollen wir einfach das auch nutzen, solche Zeiten mehr darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dich nicht hast abbringen lassen, dass der Feind dich hat nicht versuchen können, dazu den Willen des Vaters nicht zu tun. Und danke, Herr, dass du auch in Gethsemane dabei geblieben bist, bei dem, was geplant war vor Grundlegung der Welt. Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, was für ein unfassbares Geschenk das ist für jeden von uns, so geliebt zu sein von dir, dass du schon eine Erlösung geplant hast, bevor es uns überhaupt gegeben hat. Und dass wir es auch wirklich erfassen durften. Es ist Wirklichkeit geworden für jeden von uns. Herr, und das gilt auch für so viele Menschen um uns herum, denen noch die Augen geschlossen sind. Gib uns das nötige Erbarmen für diese Menschen. Gib uns die Last, für diese Menschen innig und inständig zu beten, dass sie geöffnete Augen bekommen. Vater, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in solchen Menschen zunächst einmal einen Hunger legst, so wie du in uns einen Hunger gelegt hast. So wie du in diesem Blinden einen Hunger gelegt hast, der geschrien hat zu dir, Herr, erbarme mich, öffne mir die Augen. Herr, so lass es uns zu, mach uns zu solchen Menschen, die ständig in dieser Haltung zu dir stehen, öffne uns die Augen. Aber Herr, dass du auch vielen anderen, die dich noch nicht kennen, diesen Hunger gibst, wenn sie es auch noch gar nicht richtig orten können, was das ist, aber dieser Hunger, der sie innerlich schon öffnet und bereit macht, sich die Augen öffnen zu lassen. Herr, da ist überall dein Heiliger Geist am Werk. Und wir bitten dich um eine mächtige Ausgießung deines Heiligen Geistes, denn ohne ihn ist das alles nicht möglich. Für unser Leben und auch für die, die wir erreichen wollen, für dich und die du erreichen möchtest, für dein Reich und für deine Ewigkeit. Amen.